Ja, ich glaube, Ehrentraut hat vorhin Grüße bestellt, ne? Und ich bestelle heute auch Grüße von meiner Frau Silke. Ja, mache ich gerne. Die ist früher ja auch häufiger mitgekommen, aber ihr Vater ist ja im Pflegeheim und hat ja auch so eine gewisse Demenz, nicht so ganz kräftig, aber doch schon so. Und da nutzt sie ganz häufig die Gelegenheit, dann einfach dorthin zu fahren, muss sich dann da Termine immer geben lassen und die sind dann häufig auch am Sonntag. Sie kann ja im Grunde nur am Wochenende fahren und deswegen hat sie mir schöne Grüße für euch mitgegeben. Gerne. Und dann, als ich hereinkam, roch oder riecht so nach so ein Blumenduft da. Was ist das? Hier nein. Dein lieber Strauß. Riecht ja sehr intensiv. Sehr schön. Ja. Ja, es ist intensiv. Oh. Och, ich finde das ganz gut. Ja, och, ich nehme es mal positiv so, ne? Ja, genau. Ihr wisst wahrscheinlich, dass jeder Sonntag ja einen Namen hat im Kirchenjahr, ne? Also das ist ja, das hat man sich irgendwo so ausgedacht, ich weiß gar nicht. Ja. Heute könnte man sagen, vierter Sonntag nach Ostern, der hat aber noch einen richtigen Namen, der heutige Sonntag. Wisst ihr das? Zufällig vielleicht, in der Losung steht das. Das heißt Kantate. Genau, singen. Und das ist ja immer so, man hat zu so diesen Sonntagen so Bibelvers zugeordnet und nimmt dann einfach das erste Wort aus diesem Vers und danach wird der Sonntag benannt. Und der Bibeltext ist Psalm 98. Psalm 98, Vers 1 heißt nämlich, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und singt ist immer auf Latein Kantate, und deswegen heißt der Sonntag so. Ja, ihr werdet es nachher sehen, was für einen Text wir haben. Ich habe mich ein bisschen gewundert, geguckt, ja, passt das eigentlich alles so? Ja, ist richtig so. Und ich würde uns ganz gern diesen Psalm 98 mal lesen. So, Psalm 98, da heißt es, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen. Ja, das ist ja so, die Psalmen sind ja häufig auch so Lieder, fast schon Gedichte, es ist ja Poesie hier mit drin, ne? Also, wenn gesagt wird, die Ströme sollen in die Hände klatschen, also hier die Elbe und der Rhein und Euphrat und Tigris und so weiter. Und alle Berge seien fröhlich, das ist ja irgendwie auch eine tolle poetische Sprache. Und der Grund ist eigentlich, sollen fröhlich sein vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Das ist jetzt vielleicht, was uns oder mich ein bisschen wundert. Also man ist fröhlich, wenn es einem gut geht und so weiter, aber dass man sich freut, dass Gott kommt, dass Jesus kommt, dass er hier sein Reich aufrichtet, das ist schon, finde ich, ein ungewöhnlicher Ansatz und ja, zeigt auch so natürlich so die Zuversicht. Wir wissen nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat, also des Dichters, ob das nun David war oder irgendein anderer unbekannter Verfasser. Also da, man freut sich, Gott zu begegnen. Das ist ja auch eine tolle Sache. Und der Text heute, da geht es nämlich um den Predigtext, da geht es um den Einzug in Jerusalem. Und da habe ich erstmal, wie gesagt, zweimal geguckt, dreimal geguckt, kann das sein? Ostern ist doch schon vorbei. Palmsonntag ist ja der Sonntag vor Ostern, nee, aber es ist richtig. Und das hängt eben mit diesem Sonntag Kantate zusammen, dazu passt der Text. Ich denke, wir alle kennen die Geschichte, aber manchmal geht die auch so ein bisschen vorbei. In der ganzen Passionsgeschichte geht die so ein bisschen unter. Man fokussiert sich dann gleich auf Kreuzigung, Auferstehung. Und insofern, das ist ein kurzer Predigtext und darauf dürfen wir uns heute mal konzentrieren. Ich fasse mal kurz zusammen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Von Galiläa, wir kommen dann über Perea, durch Jericho durch und ja, dann wollte er eben Jerusalem erreichen. Aber bevor er nach Jerusalem reingeht, hatte er die Nacht zuvor noch bei seinen Freunden verbracht. Jesus hatte ja auch Freunde, die nicht so zu seinen unmittelbaren Jüngern gehörten, nämlich Maria, Martha und Lazarus. Die kennen wir ja. Das ist ja so eine Geschwister, na paar nicht, aber drei Geschwister eben, die in Bethanien gewohnt hatten. Und Jesus hatte ja Lazarus von den Toten auferweckt, da war also eine ganz innige Beziehung. Und bevor er nach Jerusalem geht, wo er ja weiß, was ihn erwartet, kehrt er dort nochmal ein. Und nachdem er dort übernachtet hat, reitet er mit Leitung von einem Pilgerzug. Das war ja Passa in Jerusalem. Jetzt reitet er mit Leitung von einem Pilgerzug auf einem Eselsfüllen, also einem jungen Esel. Ich finde das immer so faszinierend, wenn ich mir das auch so vorstelle. Und man sieht es ja manchmal auch in diesen Jesus-Filmen. Also Jesus war ja ein kräftiger Mann, davon kann man zumindest ausgehen, von seinem Beruf her als Zimmerer. Und da hat man so ein kleines, also ein Esel ist ja sowieso nicht groß, sondern so ein kleines Eselfohlen, sage ich mal, oder Füllen heißt es ja. Und da sitzt er dann drauf, da denke ich, da schleifen ja seine Füße fast auf den Boden. Aber damals war ein Esel ein ganz normales Reittier, das war also, für uns ist es ja ungewöhnlich. Aber ich finde das ja auch so beeindruckend. Jesus nimmt sich ja kein Kamel, wo er weiß, wie hoch sitzt, oder kein Pferd, was ja eher so eine Kriegswaffe war, sondern eben ein Esel, so ein Lasttier. Und ich sag mal so ganz klein und bescheiden, das ist ja der Charakter Jesu. Dieser Demut, dass er, wie er dort einzieht, und dieser Eselsfüllen war ja auch noch, da hatte noch kein Mensch drauf geritten. Das war ja so eine besondere Sache, so was Jungfräuliches, so wie man die von der Ernte den Erstling, die Erstlingsgabe Gott bringen soll. So ist auch so, das war immer für heilige Zwecke, für besondere Zwecke, musste es immer ein Tier sein, das noch keiner benutzt hatte, so als Reittier. Und auf diesem Eselsfüllen reitet er jetzt also von Bethanien, das lag so im Tal, über den Hügelgrat von Bethphage und dann kommt er nach Jerusalem. Schließlich erreicht er den Ölberg, der im Osten von Jerusalem lag und natürlich heute immer noch liegt. Und weil Passahzeit ist, ist dieser Weg wegen der vielen Pilger und ihrer Lagerstätten, die dort überall am Weg lagerten, eine sehr belebte Straße, voll von Menschen. Also das war ohnehin ja dieses Passahfest, dieses Pilgern, das muss man sich auch wie so ein Happening vorstellen. Das war ja ein großes Festival, wo die Juden aus dem ganzen Mittelmeerraum dort nach Jerusalem kamen. Und das, da war schon ohnehin eine sehr aufgeheizte Stimmung, also eine freudevolle, aufgeheizte Stimmung. Und die Nachricht, dass Jesus heute in die Stadt kommen würde, verbreitet sich auch in Jerusalem selbst wie ein Lauffeuer, in Windeseile. Und alle Verehrer Jesu, davon gab es ja einige, die werden durch diese Botschaft nochmal so richtig angestarrt und sagen, wir gehen ihm entgegen, wir gehen jetzt hin zum Ölberg. Und so treffen dort zusammen seine Nachfolger, die ohnehin mit ihm aus Galiläa gekommen waren und die Leute, ein Teil der Leute, die schon in Jerusalem waren, die kommen jetzt alle zum Ölberg und da treffen sich dann die Pilger von beiden Seiten und da setzt jetzt unser Predigtext ein. Lukas 19, Verse 37 bis 40, also nur vier Verse, ganz kurzer Text und ich lese hier nach der Mühlheimer Übersetzung. Da heißt es, sobald er, also Jesus, sich der Stelle näherte, wo der Ölberg nach der Stadt abfällt, brach die ganze Schar seiner Jünger in Jubel aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott um all der Wunder willen, die sie gesehen hatten und riefen, gelobt sei der König, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Etliche Pharisäer, die sich mit unter der Volksmenge befanden, sagten zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete, ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Ja, soweit unser Predigtext, also der ganze Pilgerzug, kommt zum Ölberg hin und erreicht den Höhepunkt, als Jesus und seine Jünger das Endziel vor Augen haben, Jerusalem. Und als der Zug sich dem Abhang des Ölbergs nähert, und wer immer in Israel war, der kennt diese Stelle. Da geht man als Tourist immer hin. Da zeigt sich die ganze Stadt wie ein großes Panorama. Und das ist heute schon sehr beeindruckend. Heute steht ja auf dem Tempelberg dieser Felsendom, dieser mit der goldenen Kuppel. Das ist schon beeindruckend, ja. Aber im Vergleich zu dem Tempel damals ist das überhaupt nichts. Der Tempel war viel, viel riesiger, bedeckte ja einen großen Teil des ganzen Tempelberges. Es war herrlichst ausgearbeitet, auch mit Gold verschmückt. Also das war noch viel imposanter und beeindruckender als heute. Heute hat man da eine Kirche und da ist noch eine Moschee und da ist dies und das. Damals war ja alles platt im Grunde genommen und dann ragte über allem dieser riesige, beeindruckende Tempel hervor. An dieser Stelle, da beginnt die Menge mit lauter Stimme Gott zu preisen. Mit lauter Stimme, Irmtraut, du hast gesagt, du singst immer so laut mit. Ja, das haben die auch gemacht. Mit lauter Stimme beginnen sie Gott zu preisen, wegen der großen Machttaten, die sie zum Teil selbst miterlebt haben. Aber das waren ja die Jünger, die haben ja große Wunder Jesu erlebt, die Speisung der 4000 und der 5000, die Stillung des Sees, die unzähligen Krankenheilungen. Und sie preisen Gott dafür. Das heißt, für die Jünger war das vollkommen klar, das, was Jesus getan hatte, hat er im Namen Gottes getan. Da war nicht irgendwie keine Frage, sondern sie sehen die Taten Jesu, erinnern sich daran und preisen Gott dafür. Und während der Weg mit dem Pilgerzug immer weiter abwärts geht, steigt der Jubel mehr und mehr, das schwillt richtig an. Und sie rufen oder singen, das weiß ich nicht, das ist uns leider nicht überliefert, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch gesungen haben. Sie singen, gelobt sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. So was Ähnliches haben wir heute im ersten Lied ja auch gleich gesungen, da ging es ja auch, das ist sicherlich angelehnt an diese ganze Geschichte. Unter dem lebhaften Beifall der Menge wird Jesus als der König begrüßt, der König, der jetzt in seine Stadt einzieht, in Jerusalem einzieht. Für die Menschen dort war das im Grunde schon das Paradies. Das war der Himmel auf Erden. Die haben sich alle so wohl gefühlt und so gefeiert und waren so glücklich. Also ich kann mir das richtig vorstellen. Das war eine ganz tolle Geschichte. Aber ich frage jetzt mal, das habe ich schon mal gefragt, auch von der Kanzel, ich weiß nicht, ob ich es hier gemacht habe oder in Hamburg, frage, ist Jesus denn ein König? Und das ist jetzt irgendwie keine rhetorische Frage, sondern das habe ich mich damals so tatsächlich gefragt, ist er eigentlich ein König? Weil ihn das ja auch Pilatus fragt, sag, bist du ein König? Und die Antwort ist ja, natürlich ist Jesus ein König. So wird er hier ja auch gepriesen. Nur ist es eben ein König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Und das macht es eben, das ist kein normaler König, wie wir ihn sonst kennen, aber trotzdem, letztlich steht er über allen irdischen Königen. Und die Menge hier erkennt jedenfalls Jesu Königswürde an. Ja, und jetzt will ich uns mal fragen, wie ist das denn mit uns? Ist das für uns auch klar? Erkennen wir an, dass Jesus König ist, dass er unser König ist? Stell die Frage nachher am Ende der Predigt nochmal, aber ich denke, darum geht es ja. Sowas ist leicht gesagt, aber es ist ja eine Frage, räumen wir Jesus dieses Recht ein, König in unserem Leben zu sein? Und die Menge jedenfalls erkennt in Jesus den von Gott gesandten König. Und ihm wird Anbetung entgegengebracht. Sie singen Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Im Grunde auch so ein Ausdruck von Wohlgefallen. Es ist alles gut. Der Himmel freut sich über den versprochenen Retter, der der Erde Friede bringen soll. Und diese Worte, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe, haben mich gleich an etwas erinnert. Erinnern Sie euch auch an eine andere Begebenheit aus dem Neuen Testament, im Traum, du nix? Genau, bei der Geburt Jesu, genau, das war der Lobgesang der Engel. Nur da gibt es einen kleinen Unterschied, da die singen, nämlich die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied mitbekommen habt. Ich habe es nicht jetzt so bewusst nicht betont. Also es ist interessant. Jetzt beim Einzug in Jerusalem heißt es Friede im Himmel. Und die Engel singen Friede auf Erden. Das ist, sagt man, irgendwie, das muss man ja erstmal verstehen. Also während bei der Geburt Jesu der Friede auf Erden besungen wird, geht es bei Jesu Einzug in Jerusalem um Frieden im Himmel. Also ich versuche das mal so zu sagen, wie ich das verstehe. Also ich verstehe das eben so, dass mit Jesu kommen eine Friedensbotschaft diese Erde erreicht hat. Jesus ist auf die Erde gekommen, um hier Frieden zu bringen. Durch Jesus ruft Gott ja allen Menschen zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Deswegen ist Jesus gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Diese Friedensbotschaft, das Evangelium, hat Jesus jetzt 3 Jahre lang verkündet. Etliche Menschen haben diese Botschaft angenommen und sind so zu Menschen geworden, an denen Gott wohlgefallen hat, wie es vorhergesagt war. Aber andere Menschen haben diese Botschaft auch abgelehnt. Und einige von diesen Menschen werden Jesu in wenigen Tagen ans Kreuz bringen. Sie werden dafür sorgen, dass sein irdisches Leben hier zu Ende ist. Aber das bedeutet, dass Jesu Auftrag jetzt praktisch ausgeführt ist. Es ist ganz kurz vor der Vollendung. Und das sind aus meiner Sicht prophetische Worte, die Menge da schon sagt. Sagt, der Auftrag Jesu ist zu Ende und es wird wieder Friede im Himmel sein. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich denke mal so, dass das für den Vater auch nicht leicht war, seinen Sohn auf die Erde zu schicken, hier zu verfolgen. Was wird das alles? Wird er seinen Auftrag erfüllen? Wird er mir treu bleiben? Wird die Liebe stärker sein als die Angst? Und die Engel im Himmel, die himmlischen Heerscharen, die haben das auch alles beobachtet und mitgefiebert. Wird Jesus seine Mission erfüllen? Und in wenigen Wochen wird es so sein, dass der Himmelfahrt, wir sind auch kurz vor Himmelfahrt, dass der Vater seinen geliebten Sohn wieder bei sich im Himmel haben kann. So im Militärjargon sagt man denn Mission completed, Auftrag erfüllt. Es ist alles gut. Noch nicht ganz, also zu der Zeit nicht, jetzt nach Ostern, deswegen passt das jetzt auch, wissen wir, Jesus hat wirklich bis zum letzten Atemzug durchgehalten. Und deswegen können die Jünger auch sagen, es wird wieder Friede im Himmel sein. Gott in der Ehre wird sich freuen und wird gelobt werden. Auch von den Engeln, die ja auch Tag und Nacht ihn loben und preisen. Wir denken manchmal immer so an uns bei Lobpreis, das ist auch richtig, aber die Engel, also die machen den ganzen Tag nichts anderes. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch. Natürlich machen die auch was anderes, aber ich sage mal, gibt es immer eine Lobpreisabteilung, wie es das damals ja auch im Tempel bei den Leviten gab, die ständig, da wird im Himmel immer so ständig Lobpreis laufen, sage ich jetzt mal so. Es ist nicht so, wie manche sagen, dass man dort nur Lobpreislieder singt und mit der Harfe spielt, aber trotzdem wird immer eine Atmosphäre des Lobpreises sein, ganz sicher. Diese ganze Begegnung, wie die Jünger einziehen nach Jerusalem, hat mich noch an eine andere Geschichte erinnert, aus dem Alten Testament. Vielleicht fällt euch auch noch was ein, wo jemand auch so mit mehreren Leuten in großer Begeisterung nach Jerusalem einzieht. Fällt euch da was ein? Ich denke an die Geschichte, als David die Bundeslade holt aus dem Haus von Obed-Edom. Und beim ersten Mal wollte er die Bundeslade nach Jerusalem holen. Beim ersten Mal gab es ja einen Unfall, wisst ihr vielleicht, wo die Leute dann die Bundeslade angefasst hatten und wo Gott, da war Gottes Heiligkeit so groß, er sagte, die mussten sterben, und weil sie sich dort praktisch Gottes Heiligkeit berührt hatten, was damals einfach ein Unding war. Und es traute sich dann ja keiner mehr, die Bundeslade anzufassen. Die blieb da irgendwo gerade, wo sie war, da bei diesem Priester Obed-Edom. Und da sagte, das machen wir nicht normal. Das ist ja gefährlich mit dieser Bundeslade. Und dann macht David ja einen zweiten Anlauf, schickt dort Leviten hin. Das andere waren eigentlich auch keine Leviten gewesen, sondern Leviten, die ja dafür da waren, die Bundeslade zu tragen. Und es funktioniert. Sie kommen ganz vorsichtig mit diesen Stöckern, die sie da haben. 4 Leute haben diese Bundeslade dann getragen. Die Bundeslade war ja sozusagen der Ort, an dem Gott wohnte. Da gab es ja noch keinen Tempel und das war eben das Heiligtum schlechthin. Und diese Bundeslade kommt jetzt nach Jerusalem und David hat dafür gesorgt, dass auch da ganze Abteilungen von Harfenspielern und Hornbläsern und was weiß ich alles, Tamburinenspieler und große Abteilungen von Sängern, die alle gesungen haben. Auch das war eine Riesengeschichte. Sie freuten sich alle unendlich. Und David tanzte ja vor den Leuten her in Verzückung und entledigte sich sogar seines Obergewandes. Und das war einfach Freude auch vor dem Herrn. Und das ist auch so eine Geschichte, auch wenn das nicht, wir wissen, seine Frau Michael, die fand das gar nicht gut, die hat darüber gespottet, so wie hier ja auch nachher, werden wir sehen, die Pharisäer. Es gibt immer Menschen, denen da etwas nicht passt, wenn wir Gott preisen, wenn wir Gott feiern. Aber daran muss ich auch denken, an diesen Jubel, der Israeliten damals erfüllte, Jubel beim Einzug in Jerusalem. Und jetzt komme ich mal zu uns. Wie sieht es denn bei uns aus? Also einmal ist es, glaube ich, eine andere Mentalität. Wir sind eben keine Orientalen und es fällt uns immer ein bisschen schwer. Ich finde es irgendwie immer schade, dass uns das so ein bisschen abgeht, aber wenn ich mich angucke, oder ihr könnt euch auch selber angucken, wir sind eben auch tatsächlich ein bisschen anders und das muss man auch so akzeptieren. Gott hat uns eben anders gemacht und wir müssen auch keine Leute imitieren und nachahmen. Das muss ich sagen. Und trotzdem wünsche ich mir natürlich etwas von der Freude, von der Freiheit, die dort zu sehen war. Und wir haben trotzdem dafür noch kurz das Thema Corona angesprochen. Und wenn man daran denkt, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Also ich finde, Corona ist ja wirklich so ein dämonisches Virus. Also was ja im Grunde, es greift ja auch richtig die Gemeinde an. Es greift die Gemeinschaft an. Man kann sich nicht mehr miteinander richtig unterhalten. Man kann sich nicht mehr in den Arm nehmen. Man darf im Grunde nicht mehr singen, was wir alles gehabt haben, was genau ja dieser Sonntag sagt. So finde ich das eine ganz fiese Sache. Und auf der anderen Seite, ja, müssen wir uns aber ein Stück weit auch daran halten. Gott hat es ja, finde ich auch gut, als Warnung, da was du von Lübeck da erzählt hast. Ich habe auch in dieser Woche wieder gelesen, es gibt ja leider auch unvernünftige christliche Gemeinden. Ich habe es von einer Gemeinde in Kirchheim-Bolanden gehört, weiß nicht, ob ich es auch gehört habe, wo dann die sich quasi auch sozusagen versammelt haben, in Anführungszeichen heimlich, und dann auch keine Hygienevorschriften hatten und wo dann, weil da wohl ein Superspread dabei war, ganz viele sich angesteckt haben, zwei Menschen verstorben sind. Und also das ist natürlich eine ganz schlimme Sache. Und ich finde es schwierig. Ich finde auch schwierig, wie wir damit umgehen sollen. Ich finde es von euch mutig und toll, dass ihr hier weiter Präsenzgottesdienste habt. Das haben wir in Barmbek-Nau zum Beispiel nicht. Wobei wir jetzt auch planen, einmal im Monat draußen was zu machen. Das finde ich auch schon mal gut. Aber ansonsten gibt es wenige Gemeinden, die das machen. Das sind natürlich die kleineren Gemeinden, denen fällt es vielleicht ein bisschen leichter, dass eure kleine Zahl insofern mal ganz positiv, auch wenn wir uns das anders wünschen würden, das ist ganz klar. Aber ich finde es toll, dass ihr das macht, dass wir hier auch zusammen singen, aber es ist natürlich nicht so ganz das, wie man sich das vorstellt. Aber wie gesagt, unser Lobpreis, und damit schließe ich mich natürlich auch selber mit ein, ist immer noch verbesserungsfähig. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, so Aufnahmen von koptischen Christen in Ägypten, wie die Anbetungsnächte feiern. Also wirklich, da sind Tausende von Menschen, die ganze Nacht durch feiern und Gott preisen. Also es ist unglaublich. Oder ich habe jetzt von einem äthiopischen Christen gehört, da habe ich es selber nicht gesehen, aber er hat es so beschrieben, wo er sagte, naja, unsere Anbetungsgottesdienste sind mit den Deutschen hier, selbst wenn das Pfingstgemeinden sind, sind gar nicht zu vergleichen. Das ist eine Hingabe, ein Einsatz. Ja, manchmal ist es so, da wo Leute, wo Christen verfolgt werden, da ist die Hingabe umso größer. Also das würde ich mir wünschen, dass das bei uns stärker wird. Aber es beginnt natürlich auch da im Herzen. Wenn ich da dieses Lob gar nicht im Herzen habe, dann kann ich zwar laut singen, aber das ist ja auch nicht das, was Gott eigentlich sehen möchte. Okay, jedenfalls haben wir hier eine große, tolle Geschichte. Aber wie gesagt, die Pharisäer waren ja auch noch da, die wohnten ja alle in Jerusalem, das war ja nur ihre Stadt, das war ja die heilige Stadt dort. Und sie bekamen das natürlich mit, dass da Jesus, der ihnen sowieso ein Dorn im Auge war, dass der da nur anrückt und dass sich eine große Menge dort schon um ihn gebildet hat. Und einige von ihnen mischten sich dann um das Volk, um mal zu gucken, was geht hier eigentlich ab. Und was sie da sahen und hörten, gefiel ihnen gar nicht. Der Wanderprediger aus Galiläa, Galiläa war ohnehin so ein bisschen verrufen. Der Wanderprediger aus Galiläa wird als König angesehen und auch so gefeiert. Und dann noch diese Anspielung auf den vorhergesagten Messias. Denn so wurde das Zitat auf Psalm 118, der da kommt im Namen des Herrn, allgemein verstanden. Man ging immer davon aus, damit ist der Messias gemeint. Und ich kann mal diese Verse aus Psalm 118 im Zusammenhang lesen. Kommt uns sicherlich auch bekannt vor, manche Sätze davon. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Den Vers kennen wir ja auch, den finden wir auch im Neuen Testament. Damit ist ja Jesus gemeint. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, die Pharisäer, die Theologen, die sagt, mit dem können wir nichts anfangen, der ist zum Eckstein geworden. Immer ein ganz wichtiger Stein, an der trägt alles, an dem orientiert sich alles. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Also das war schon so. Das wurde mit Sicherheit auch häufiger gesungen, aber auch hier wurde es gesungen. Vielleicht auch der ganze Psalm 118, uns sind ja nur Auszüge überliefert. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Der Herr kommt und besucht sein Volk. Und dann geht es weiter. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Jetzt dieser entscheidende Satz. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und das war allen klar. Damit ist der Messias gemeint. Das wurde hier von Jesus gesagt. Und die Pharisäer, die explodieren förmlich vor Wut und sagen, das darf doch nicht sein. Das ist doch Gotteslästerung. Der behauptet, er wäre der Messias. Er wäre Gottes Sohn, dieser Jesus. Und die Begeisterung, die er entfacht, im ganzen Volk, die Leute beachten ihn, die hören auf ihn. Im Gegensatz zu dem, was die Pharisäer sagten. Darauf hörte ja kaum jemand. Und dann lässt er sie noch als König feiern. Da hatten sie auch wieder Angst, denn Israel war ja ein besetztes Land, die Römer waren da. Und wenn hier ein König ausgerufen wird, da waren auch die Römer ganz hellhörig. Wissen wir ja, das ist das, warum Jesus nachher auch angeklagt wird. Er hat behauptet, er wäre ein König. Da haben die Römer und mit ihm auch so dieser hohe Rat, die Pharisäer, die waren ja alle, irgendwie waren sie Spinnefeind, aber irgendwo waren sie auch miteinander verbunden und die einen machten das für die anderen. Das war so eine Art Selbstverwaltung. Die hatten Angst vor einem Volksaufstand, vor einer Revolution. Was wird dann mit ihnen? Und dann werden die Römer das alles niederschlagen. Also es war höchste Alarmstimmung bei den Pharisäern. Nur den Pharisäern war auch schon auch klar, dass sie gar nicht mehr die Autorität hatten, das Volk zum Schweigen zu bringen. Sie was sagen würde oder nicht, das hätte keinen interessiert. Zumindest in dieser Situation nicht. Was also tun? In ihrer Not wenden sie sich an Jesus selbst. In der Hoffnung, dass er doch für Ruhe und Ordnung sorgen möge. Er möge doch bitte seinen Nachfolgern das Jubeln verbieten. Denn er war doch weder König noch Messias. Ihrer Meinung. Aber Jesus denkt gar nicht daran, sondern er stellt sich ganz zu seinen Jüngern und entgegnet den Pharisäern, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Und so ist es tausendfach gekommen. Wenn Menschen nicht mehr Gott die Ehre geben oder wenn Menschen zum Schweigen gezwungen werden, dann haben tatsächlich die Steine geschrien. Von den Tempelsteinen im Jahre 70 an, wo die Römer kamen und die Stadt geschleift haben, der Tempel wurde ja vollkommen vernichtet, bis auf die Klagemauer, die Westmauer, die ja heute noch steht. Das ist also der letzte Relikt vom Tempel. Ansonsten ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Also da angefangen, bis hin zu den Mauer- und Haussteinen vieler zerbombter Städte heute. Auch das gibt es ja immer wieder. Da, wo Unrecht ist, wo Krieg ist, da werden Häuser zerbombt und es ist ganz viel Leid da. Mit dem Steine schreien, ich hatte erst mal so gedacht, wenn diese schweigen, werden die Steine Gott loben, hatte ich dann so gedacht. Wenn diese Gott nicht mehr loben tun, ist die Steine und so. Bestehen ist vielleicht auch viel, aber ich glaube, das ist gar nicht so gemeint, sondern, ja, also wenn diese schweigen, werden die Steine schreien, das sind Klageschreie, Angstschreie, weil dann einfach Gottes Gericht kommt. Jesus möchte von seinen Jüngern gepriesen werden. Ja, das möchte er. Zumindest jetzt, in der Vergangenheit hat er ja manchmal gesagt, ah nee, lasst mal lieber, erzählt mal nicht so laut, dass ich der Messias bin, weil sein Auftrag noch nicht erfüllt war. Aber jetzt war es am Ende. Jetzt möchte er, dass alle wissen und ihn feiern und anbeten. Die Menschen sollen sich entscheiden, ob sie ihn als ihren König und Retter aufnehmen wollen oder nicht. Und vor dieser Entscheidung stehen auch wir heute. Auch wenn wir schon irgendwann einmal eine Grundentscheidung getroffen haben, Jesus als König in unserem Leben anzuerkennen, so müssen wir uns doch letztlich jeden Tag neu entscheiden, ob wir Jesus das Recht einräumen, uns in unserem Leben zu bestimmen, wo es lang gehen soll. Jeder Tag ist ein neuer Tag, eine neue Chance, Gott die Ehre zu geben, aber auch eine Chance, Gott untreu zu werden, sich selbst zu lieben. Das, ich hoffe oder denke, das geht euch auch so, ne? Wenn man morgens aufwacht, dann für mich das Erste, erstmal sich in die Gegenwart Gottes zu begeben und sagen, ja Gott, ich freue mich, dass ich wieder einen Tag mit dir verbringen darf. Aber es geht darum, wir müssen Gott das Recht einräumen, in unserem Leben zu bestimmen, wo es lang gehen soll. Gott vergewaltigt uns ja nicht. Er sagt nicht so, du hast jetzt einmal Ja gesagt und ab jetzt bist du in meiner Knechtschaft. So ist es ja nicht, sondern wir entscheiden uns jeden Tag neu, ob wir ihm nachfolgen wollen. Wir haben jeden Tag die Freiheit und damit auch die Verantwortung, ihm unser Leben zu unterstellen oder es eben nicht zu tun. Und dann, als ich da so in der Vorbereitung war, fiel mir ein Wort vom Propheten Elia an und damit möchte ich jetzt enden. Wir kennen die Geschichte, wo Elia zum Volk sagt, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht ständig auf beiden Seiten hin und her hinken. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist etwas anderes für dich ein Gott? Ja, denn steh dazu. Aber diese Lauheit, das wissen wir aus der Offenbarung, die Lauheit mag Gott nicht. Wir müssen uns entscheiden, jeden Tag neu, ob wir ihn als unseren König anerkennen wollen. Amen.